Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen zur neuesten Computer Club 2 Ausgabe. Diesmal ist es die Folge 119. Das geht wirklich rasant vorwärts. Und ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Und ich begrüße auch Wolfgang Rudolf.
Dankeschön. Ich begrüße auch dich, Wolfgang Back, und natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und ich begrüße hier im Studio auch noch Heinz Schmitz.
Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag. Mit ihm werden wir nachher ein interessantes Thema besprechen, wo wir auch so ein bisschen Aktien drin haben, aus dem Jahre 1986.
Das sind ja alte Aktien.
Ja. Ja. So, ich möchte dir erzählen, dass ich heute Morgen mal wieder meine Musiksammlung, die auf 1 Terabyte angestiegen ist, mal durchforstet habe. Also immer, wenn ich die fertig habe auf 1 Terabyte, dann fange ich an auszusortieren. Dann mache ich so.
Brauchst du nicht mehr.
Nee.
Brauchst du nicht mehr.
Warum?
Sigrid hat die 1,5 Terabyte Platte angekündigt.
Oh, ich bin froh, wenn ich endlich fertig bin damit.
Nix, du bist jetzt wieder gequält.
Was glaubst du, welcher Buchstabe die meisten Interpreten hat?
Weiß ich nicht. Ich höre das nicht. Ich kenne nur die Alten.
Ja gut, die Alten. Ja, also der Buchstabe S, kann ich 1,2 Monate den Buchstaben S spielen, von morgens bis nachts 12 Uhr und am nächsten Tag geht es wieder weiter.
S fällt mir nur ein, Susi Quattro.
Susi Quattro, oder wie ist mit Santana?
Santana, ja, war auch ganz gut.
Ja, und es gibt noch so ein paar andere Essen.
Andere Essen, ja. Hast du Hunger?
Gibt es nicht einen Schelm oder sowas? Gut, okay, also 1,2 Monate nur Essen am Stück.
Also alle Interpreten, die mit S anfangen könntest, ja, du 1,2 Monate hören.
Und ich kann jetzt mittlerweile so ungefähr 1,3 Jahre könnte ich Musik laufen lassen. Das ist so ungefähr 1 Terabyte. Nur, wer will sich das anhören? Ich selbst werde es auch nicht tun.
Das ist ja gut. Aber jetzt überleg mal, du hättest 1,5 Terabyte. Dann könntest du ja fast 2 Jahre lang einfach nur immer Musik hören.
Ob ich das nochmal mitkriege, ich glaube es nicht. Okay, also die Technik ist jetzt rasanter im Vorwärtsgehen, als wir nachkommen. Ich habe eben gesagt, Heinz Schmitz ist im Studio und er will uns was erzählen, und zwar über Computerspiele, die per Gedanken ablaufen sollen.
Da fällt mir was dazu ein.
Ja.
Die auch?
Fang an. Ja, 86, da waren wir auf der Messe damit gewesen. Und wir haben in Eigenregie dieses Thema vorweggegriffen. 86 bis jetzt sind 32 Jahre oder 22 Jahre.
Ist egal. Wir haben auf jeden Fall Alphawellen aufgenommen und Alphawellen haben die Eigenschaften, die sind dann besonders aktiv, wenn wir in Ruhe sind. Und wenn wir aktiv sind, dann sind die in Ruhe. Mhm. So, und diese Entspannungszustände und Aktivitätszustände, die hatte ich damals recht gut trainiert. Ich konnte also ziemlich schnell da umschalten. Und dann haben wir damit mit diesen wenigen Informationen, die wir abgegriffen haben vom Gehirn, einen Rechner gesteuert und konnten natürlich alles damit machen. Ob wir jetzt Inhaltsverzeichnis aufgerufen haben oder Bilder.
War manchmal ein bisschen mühsam, bis es soweit war. Musste mehrere Versuche machen, aber das war ja auch eine Hobbyarbeit, die wir da gemacht haben.
Ja, aber ich kann mich daran erinnern, eine Sache war gut, wir waren da mal in Bonn und damals der Forschungsminister, ja, der Dr. Riesenhuber, ja. Das ist der einzige Minister, wo ich dabei war, dass dem ein Licht aufgegangen ist. Wir haben nämlich dieses Ding aufgesetzt, ja, diesen Helm. Er hat es tatsächlich geschafft, so zu denken, dass der Rechner eine Lampe eingeschaltet hat.
Und auch wieder ausgeschaltet hat.
Also und auch wieder ausgeschaltet hat.
Er war auch ganz stolz darauf, dass er das geschafft hat. Wir waren auch stolz darauf, dass das funktioniert hat, mit fremden Personen auch. Ohne Training hat er das.
Aber jetzt sollen wir eigentlich mal den Heinz Schmitz fragen, wie weit ist es denn heute?
Ich möchte noch sagen, dass wir damals natürlich eine Hardware gebaut haben mit 36 Operationsverstärkern, die genau abgeglichen werden mussten, und dann mit so einem Band am Kopf, was die Alphawellen abgenommen hat. Es war schon eine Riesenleistung, die wir da vollbracht haben. Und sie hat ja auch jetzt 22 Jahre gehalten. So, Heinz Schmitz.
Die Erfassung von Gehirnwellen ist ja wirklich nicht neu. Die wird ja in der Medizin täglich gemacht, wenn man EEGs macht. Ein amerikanisch-australisches Unternehmen hat nun einen Helm zusammengebaut, der sieht eher aus wie eine futuristische Spinne. Das sind 16 Sensoren, die werden um den Kopf rum platziert. Das Ding setzt man auf, ähnlich wie einen Kopfhörer. Und dann werden zum einen die Alphawellen, also die elektromagnetischen Felder, ausgewertet. Und was sie noch machen, die werten die Muskelbewegungen aus, die sich beim Spiel konzentrieren auf einen Gegenstand.
Am Kopf.
Am Kopf, ja. Mhm. Die werden alles in den Sensoren ausgewertet. Ziel ist es, Spiele zu steuern.
Ja.
Das soll etwa so um 200 Dollar kosten, also 150 Euro ungefähr, 160 Euro.
Die Hardware.
Die Hardware. Und dann sollen Spiele.
Du hast aber teure Dollars. Ich würde eher sagen 120 Euro.
Wir können ja mit denen dann nochmal reden. Man weiß ja nicht, was es kostet, wenn es denn hier in Deutschland ankommt. Das Ding heißt EPOC, also nicht wie das Dopingmittel EPO, sondern noch ein C dahinter. Und die Chefin Tan Li ist also ganz begeistert davon, muss sie ja auch sein. Und sie sagt, sie hat nicht nur Interesse von Spiegelfirmen, es melden sich auch die Geheimdienste und Ermittlungsbehörden bei ihr, um sowas als Lügendetektor einzusetzen.
Klar, das ist immer sehr, sehr begehrt.
Ja, es ist auch mal ein ganz anderer Ansatz. Wir haben ja im Prinzip im Moment zwei Ansätze bei den Spielen. Einmal ist das, was die Nintendo-Leute machen mit der Wii, dass man ganz viel Bewegung macht. Das ist ein Benutzerinterface. Das andere Benutzerinterface-System, was die hier versuchen, ist, dass man körperlich gar nichts mehr macht, dass man sich hinsetzt und sich durch sein Spiel durchdenkt.
Heinz, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie ist denn die Erfolgsquote? Wie lange Zeit braucht man, um zu lernen, was man denken muss, wie man denken muss, welche Muskeln man bewegen muss, um irgendwelche Reaktionen dann zu erreichen?
Wir konnten es selber noch nicht ausprobieren. Die Angaben an der Universität in MIT sagen, die haben es mit 200 Studenten probiert und die hatten sehr kurze Eingewöhnungszeiten und alle waren hinterher in der Lage, nach kurzer Zeit das Spiel, was sie haben, das Demospiel zu bedienen. Ich finde es eine sehr hohe Erfolgsrate. Ich glaube auch, das ganze Geheimnis ist nicht so sehr die Sensoren, die man da reingebaut hat, denn die gab es ja auch vor 20 Jahren schon. Das Geheimnis wird dahinter sein, dass es eine Software gibt, die wirklich sehr schnell adaptiv lernt, was der Einzelne, der das jetzt nun bedient, macht oder wie er reagiert.
Naja, ob die so schnell ist, die Software. Damals haben wir das mit einem 1 MHz getakteten Apple mit einer 6502 CPU gemacht. Und das sind ja nun Faktoren dazwischen, die bei 3 GHz oder sowas denkt man schon, dass es viel einfacher geht, damit sowas zu
programmieren. Wobei ihr damals etwas noch dabei hattet, ihr hattet einen unheimlich schnellen Rechner dabei, nämlich die ganze Analogtechnik, die verzögerungsfrei arbeitet, die gar nicht groß denken muss, die wird einmal eingestellt und dann ist die schnell, so schnell kann kein digitaler Rechner sein.
Wo ist der Unterschied? Die Sensoren? Wir haben ja quasi die Signale analog aufgenommen, verstärkt und dann als digitales Signal dem Rechner gegeben. Wird das heute anders gemacht?
Das wird ähnlich gemacht, bloß das, was man mit den Signalen machen kann, ohne die Hardware anzupassen an den einzelnen Probanden, das muss eben die Software leisten. Und das ist als eigentliche Geheimnis.
Wie viele unterschiedliche Signale kommen da heraus?
Die haben 16 Sensoren, die sie anzapfen.
Wie viel hatten wir denn? Wir hatten weniger. Um den Kopf rum, oder?
Ja gut, beim normalen EEG hat man auch, je nachdem, was man messen will, 8, und 10.
Diese 16 Sensoren sind für unterschiedliche Sachen oder werden Kombinationen davon
genommen? Es sind Kombinationen. Also die näher am Kopf anliegen, die sind für die Muskeltraktionsaufnahme und die weiter weg sind, einfach um die elektromagnetischen Felder aufzunehmen.
Hat man da nur an den Geheimdienst auch gedacht, nicht an Behinderte? Denn das ist ja doch sehr naheliegend, dass man Behinderten eventuell so ein Gedankenmodell aufsetzen kann und die können den Computer besser bedienen.
Da gibt es ja auch schon Versuche, sowas zu machen, mit sehr ausgereifter Technik, auch mit professioneller Technik sowas zu machen. Und sicherlich, wenn das erfolgreich ist, man muss mal schauen, was man damit wirklich kann, ob man jetzt wirklich nur auf, ab, schnell, leise, also nur vier Achsen hat oder zwei Achsen hat, oder ob man auch sehr differenziert damit arbeiten kann, dass man zum Beispiel auch einem Behinderten damit eine Kommunikation ermöglicht. Bloß allein um zu schreiben, brauche ich 27 Buchstaben
mit Leerzeichen. Wann kommt es nach Deutschland? Nee, bald noch einen mehr. Wir bekommen hier blödsinnigerweise ein großes SZ, aber das ist ein anderes Thema.
Die schätzen, dass es Ende des Jahres die ersten Produkte damit gibt, dann werden die erstmal den amerikanischen Markt abdecken und dann vielleicht kriegen wir es zum Weihnachtsgeschäft noch rein, was ich persönlich nicht glaube. Ich glaube eher im Anfang nächsten Jahres.
Müssen aber dann bei uns kompatibel sein oder denken die Amerikaner anders?
Die Gehirnströme müssen kompatibel sein und das sind sie, glaube ich. Die Gedankenwelten sind schon mal unterschiedlich.
Zumindest bei der Regierung. Aber welche Firma wird es bei uns in Deutschland bringen? Weißt du das schon?
Nein, das weiß man nicht. Die das bauen, heißen Emotiv und die dienen dann sich als Technologielieferanten und die werden dann wahrscheinlich über die Spieleindustrie vertrieben.
Es wird dann nicht mehr lange dauern, dass dieser schöne Spruch, Gedanken sind frei, dann vielleicht gar nicht mehr so frei sind, dass man dahinter gucken kann, was gerade jemand denkt. Aber
ja gut, das versucht man bei Wissenschaft ja sowieso schon.
Also ich weiß, aus dem Versuch, den wir damals gemacht haben und damals zeigten, ist etwas herausgewachsen. Ich habe dann eine Rückmeldung bekommen, und zwar macht man bei Anästhesisten, da wird das Gehirn auch so gemessen mit den Alphawellen, und indem man dann kann man dann feststellen, wie wirkt denn jetzt dieses Mittel, was die Anästhesisten reingeben, das Schmerzmittel zum Beispiel. Und man kann bis zu 40% weniger, durch diese Methode, weniger Schmerzmittel geben, weil man sehen kann, das Gehirn ist aktiv oder ist es nicht aktiv.
Also ich denke, eine ganz tolle Information, die du uns da gegeben hast, wenn das Ding auch nur annähernd so funktioniert, wie du es gesagt hast, möchte ich sowas gern haben.
Ja. Ist das einfach aufsetzen oder muss man da...
Aufsetzen, hat man die 16 Sensoren um den Kopf rum, das sieht aus wie so eine Spinne.
Was ist denn mit den Haaren und so? Die müssen also nicht rasiert werden vorher oder
geht das mit Glatze? Nein, das ist nicht. Bei mir ist es eh.
Du musst die Schrauben dann durch den Kopf drehen. Und so.
Also für Glatzen ist das wahrscheinlich besonders gut geeignet. Denn die haben
also ich hätte weniger Probleme als du,
ja. Okay, vielen Dank, dass du bei uns hier im Studio warst und bis demnächst. Dankeschön. Wir haben es ja geschafft bei unseren vielen Interviews, die wir nach Darkstuhl immer in Verbindung bringen, dass wir jetzt ein Anschaltgerät haben und die Qualität ist natürlich viel besser. Die ist quasi so, als würde der Partner bei uns hier im Studio sitzen. Und diesmal ist es Marc Hassenzahl, Professor Marc Hassenzahl von der Universität Koblenz-Landau. Und der Titel wiederum ist nicht so ganz verständlich. The Study of Visual Aesthetics in Human-Computer Interaction. Herzlich willkommen, Herr Professor Hassenzahl.
Hallo.
Was heißt das?
Nun, also erstmal ist das natürlich Englisch. Ja. Und das ist schon vielleicht mal das erste Problem. Nee, HCI, also Human-Computer Interaction, ist eine Disziplin, die sich damit beschäftigt, wie Menschen mit technologischen Produkten, also früher Computern, heute generell Technologie umgehen.
Also die Schnittstelle Mensch-Maschine.
Genau. Da gibt es ein paar Leute, die erforschen das, mehr so im Sinne einer Wissenschaft. Und es gibt natürlich sehr viele Leute, die diese Dinge auch gestalten müssen. Und die versuchen natürlich, dieses Wissen fruchtbar zu machen. Mhm. Normalerweise hat man sich, also die Psychologie hat eine große Rolle gespielt, weil es ist ja Mensch-Maschine-Interaktion, also der Mensch spielt dabei eine Rolle. Und es ist eben viel leichter, die Maschinen an Menschen anzupassen als andersrum. Also das ist die Grundidee. Und wenn man ein bisschen was weiß darüber, wie Menschen funktionieren, dann geht das leichter.
Ich nehme an, dass Ihre Forschungen über die Tastatur als Schnittstelle hinausgehen.
Ja, also heutzutage hat man ja natürlich Eingabegeräte, Tastatur, Maus und es gibt ja jetzt auch noch viel verrücktere Sachen. Man braucht ja nur mal die moderne Spiele-Konsolenwelt anzugucken, da kann man auch rumfuchteln und auf Sachen draufstehen und so weiter. Aber die Eingabegeräte ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Letztendlich hat man ja das technologische Produkt, die Software, in irgendeiner Art und Weise macht die sich verständlich oder auch nicht. Man muss sie bedienen. Und diese ganze Interaktion, um die geht es da, also das komplette
Programm. Wo sind denn die größten Probleme der Benutzer, mit Software umzugehen?
Gut, also es gibt sicher eine Menge Probleme. Ich zögere ein bisschen, weil eigentlich sind das natürlich sehr viele unterschiedliche Sachen. Es sind oft verschiedene Terminologie, die man nicht versteht. Ne? Also eine sehr technologische Sprache.
Also wird irgendeine Frage gestellt oder man muss eine Entscheidung treffen und weiß gar nicht, was meinen die eigentlich.
Was meinen die damit eigentlich? Mhm. Genau, weil der Entwickler natürlich, sagen wir mal, die Innereien seines Produkts kennt. Der Benutzer kennt da ja nur die Aufgabe, die er lösen will. Ne? Mhm. Und da hat man natürlich ein großes Problem, besonders wenn es dann um sehr komplexe Produkte geht. Also ein weiteres sehr großes Problem ist eigentlich das, was man als Konsistenz oder vielleicht Erwartungskonformität heißt das, bezeichnen würde. Wir haben ja bestimmte Vorstellungen davon, wie so Dinger funktionieren, basierend auf unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben davor und auch basierend auf der Art und Weise, wie es jetzt in der realen Welt bestimmte Dinge passieren. Also nur mal als Beispiel, wenn Sie eben immer ein Telefon hatten mit einer Wählscheibe, wer sich noch daran erinnern kann, dann ist natürlich ein Tastentelefon erstmal vielleicht ein Problem, ne? Weil man nicht so genau weiß, wie man jetzt wählen soll. Und das ist normalerweise die Konsistenz. Und jetzt hat man natürlich das Problem als Designer auch, so wie viel Neuartigkeit kann ich reinbringen, wie weit kann ich da gehen oder wann ist das Produkt so anders, dass es Leute nicht mehr verstehen. Und der dritte Punkt ist die Komplexität. Also wir Menschen sind da ja ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite mögen wir Produkte, die möglichst viel können. Und gleichzeitig macht das natürlich eine Menge Probleme, weil früher telefonierte man eben mit einem Telefon und heute ist es eben auch Fotoapparat, Kalender, was auch immer noch, Spielekonsole in einem. Und es ist ja keine Frage, dass Dinge, die sich multiplizieren, auch natürlich ein bisschen schwieriger werden oder komplexer und dadurch schwieriger werden.
Nach den jüngsten Untersuchungen ist es aber doch wohl so, dass diese Zusatzfunktionalität im Mobiltelefon in der Regel gar nicht angenommen wird. Die Leute, die telefonieren, machen so ein bisschen SMS-Gefummel und der ganze Rest, ein Foto machen und so, ist schon eher ein bisschen selten. Und die anderen Sachen eigentlich gar nicht mehr.
Das ist eine interessante Sache. Es gibt da eben einen großen Unterschied zwischen, was Leute dann nutzen und welche Qualitäten sie schätzen, wenn sie ein Produkt nutzen, versus was sie als hochgewichten, wenn sie kaufen. Also ich persönlich arbeite auf dem Gebiet und zum Beispiel eben in Bezug auf die Ästhetik von Dingen hat uns immer interessiert, wie stark denn Schönheit zum Beispiel berücksichtigt wird bei der Kaufentscheidung. Und ist im Allgemeinen überraschend niedrig. Also Leute gucken immer, dass Produkte Möglichkeiten haben, Funktionen haben und dass sie benutzbar sind. Also sie gucken sehr auf die pragmatischen Aspekte. Später, wenn sie das Produkt dann haben, ist ihnen die Schönheit viel, viel wichtiger. Und viele von den Funktionen, die sie vor dem Kauf als sehr wichtig ansahen, finden sie eben nicht mehr wichtig.
Aber der iPod ist doch so etwas, was Schönheit voraussetzt. Oder denn die Jugendlichen, die wollen alle einen iPod haben, die wollen keinen gleichwertigen, billigeren MP3-Player. Das muss unbedingt ein iPod sein.
Ja, also da kommen jetzt mehrere Sachen zusammen. Der iPod wird immer als Beispiel genommen, natürlich, weil es eine schöne Anekdote ist, aber eigentlich ist es auch ein ziemlicher Einzelfall. Nehmen wir mal erst ein anderes Beispiel, das iPhone.
Ja.
Also das iPhone ist ja nicht, also es ist ein bisschen so, dass jeder das haben möchte,
ich
wenn man einmal eins in der Hand gehabt hat.
Ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe es auch in der Hand.
Zu groß.
Ja, zu groß und von dem Bedienungskonzept her muss man sich wirklich hineindenken. Es
keine Navigation dabei.
Nicht so offen dar, dass ich sofort verstehe, was alles gemeint ist.
Okay, also
ich lese gerade etwas hier. Apple schläft bei iPhone-Sicherheit. Seit Februar keine Patches für aktuelle Lücken im iPhone. Hat also nur soweit.
Aber wir würden doch sicher konform gehen, dass es für die meisten Leute es wahrscheinlich schön finden.
Gut.
Ja. Vielleicht nicht insgesamt attraktiv, aber schön. Das ist ja ein großer Unterschied. Ja. Aber es ist, und das ist ja mein Punkt, ist nicht unbedingt ein Erfolg. Ja. Das ganze Ding ist nicht unbedingt ein Erfolg. Der iPod hat das Glück gehabt, dass es nicht nur sozusagen, dass er auch einen bestimmten Umgang mit MP3s eben ermöglicht hat, ne, die vorher so nicht gingen. Und deswegen ist es nicht nur eine Sache der Qualität in diesem Fall, der Produktqualität, die zu diesem Erfolg geführt hat. Ne? Mhm. Also es ist leicht, diese Anekdoten rauszuziehen, aber ich glaube, der Witz dabei ist, dass man eben kein Rezept daraus machen kann. Ne?
Naja,
dasselbe Konzept, dieselbe Firma mit demselben Kontext funktioniert hat.
Ja, aber das iPhone kam natürlich in eine Welt der Handys hinein, die schon existierte. Während der iPod, der ging in eine ziemlich offene MP3-Welt hinein, wo er Maßstäbe setzte.
Und heute bremst er eigentlich, weil er mit vielen neuen Formaten gar nicht mehr kompatibel ist.
Ja, also ich persönlich habe zwei. Ich habe jetzt gerade einen iPod Classic und ich muss auch sagen, von der Usability, also ich würde es nicht empfehlen. Aber natürlich vom Image und auch von der Optik an sich, also von der visuellen Qualität, ist es sehr gut. Und das sind eigentlich auch die Fragen, die wir in dem Seminar haben. Ne? Wie kommen diese Trade-offs, wie entscheiden sich viele Leute und welche Auswirkungen hat das? Könnte ja zum Beispiel sein, dass nur weil ich den iPod schön finde, ich ein bisschen mehr verzeihe.
Könnte es
dass
nicht
er das eine oder andere Fehler
könnte es auch sein, ja.
Könnte es nicht auch sein, dass nur weil ich gesellschaftlich mehr Anerkennung haben will, vor allen Dingen bei Jugendlichen, dass ich dann ein solches Trendgerät kaufe und nicht etwas Preiswerteres, was mehr kann?
Ja, also das ist ganz sicher so. Es gibt verschiedene Diskussionen darüber, was für Konsequenzen Schönheit hat. Aber eine ist ganz klar, diese, was man sagen, vielleicht symbolische Qualitäten nennen kann, die sehr viel damit zu tun haben, dass andere Leute mich anerkennen. Also ich kann damit natürlich was zeigen. Und es ist ganz klar, dass das auch was für mich erzählt. Ne? Also man sollte sich nicht vorstellen, es gibt da verschiedene Theorien, aber es gibt so eine, die finde ich ganz gut, des erweiterten Selbst. Wenn Sie ein Produkt haben und auch anderen zeigen, dass das ihrs ist, dann wird das sozusagen ein Teil von Ihnen und damit färbt das auch alles ab. Und wenn Sie jetzt eins haben, das, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendein Produkt haben, was sehr pragmatisch ist oder vielleicht nicht so schön ist und so, dann sendet das eben immer Botschaften an die anderen, nämlich, dass sie darauf keinen Wert legen oder was auch immer. Und Leute werden immer versuchen, diese Botschaften zu optimieren. Also manche Leute kaufen sich schöne Sachen, damit sie diese Botschaft senden kann. Aber jetzt zum Beispiel so Mensch-Maschine-Interaktionsleute zum Beispiel, die machen das auch. Die kaufen sich dann Dinge, die demonstrieren, dass sie besonders einfach sind. Einfach nur, weil das sozusagen auch zum Selbstkonzept passt. So will ich mich präsentieren.
Können Sie eigentlich noch ein paar Beispiele nennen, wo diese Ästhetik in die Human-Computer-Interaction eingebaut wurde?
Ja, also es gibt im Prinzip zwei große Gebiete, die man unterscheiden kann. Das eine ist, natürlich sind Gestalter sehr interessiert daran, wie man nun Ästhetik, was das eigentlich ist und wie man es erzeugt. Denn Ästhetik ist sozusagen als Idee eine Form der Qualität. Ne? Viel Ästhetik ist irgendwie gut. Und jetzt wird versucht zu definieren, was ist das eigentlich und wie kriege ich das in ein Produkt rein? Schon in der Art auch von Rezept. Und da gibt es jetzt zum Beispiel natürlich aus der Psychologie, aus der Wahrnehmung, weiß man, wie man Dinge so machen kann, dass sie als etwas aufgeräumter und damit auch schöner wahrgenommen werden. Und das kann man direkt in das Design von Bedienoberflächen umsetzen. Das ist diese eine Seite. Mhm. Das hat sehr um sich gegriffen. Also technische Produkte haben noch nicht lange so diese Vorstellung, gibt es noch nicht lange, dass das auch schön sein muss. Aber mittlerweile, und das ist nicht nur eine Konsumentenproduktsache, sondern das ist eben auch eine, zum Beispiel bei Investitionsgütern. Also wir haben jetzt in unserem Seminar einen Designer von Siemens, der Medizintechnik macht. Und die haben 95 angefangen, ihre ganzen Benutzungsoberflächen zu überarbeiten, auch unter ästhetischen Aspekten. Ist ein Riesenerfolg und das ist besonders wichtig. Der Herr Platz, genau. Die Plattform heißt Syngo, ist sehr schön, kann man sich auch im Internet angucken. Mhm. Und es ist was sehr Spezielles und war ein Riesenerfolg und die mittlerweile akzeptiert bei Siemens jeder, dass das wichtig ist, sich darum zu kümmern. Mhm. Und ich habe aus meiner früheren Tätigkeit bei verschiedenen Unternehmen viel Einblick in Industrieprodukte, wo Dinge, die man eigentlich, wo man normalerweise sagen muss, muss das denn noch schön sein, wo sehr viel Wert darauf gelegt wird. Mhm. Ein bisschen, ne, um Professionalität zum Beispiel zu zeigen, um Qualität, ne, zu zeigen zum Beispiel. Die andere Seite sind die Konsequenzen. So, was bedeutet das eigentlich, wenn etwas schön ist oder nicht? Was hat das für Konsequenzen für uns? Oder wann ist das zum Beispiel wichtig? Also es gibt die Theorie, dass Schönheit mehr in sozialen Situationen wichtig ist. Ne? Dieses Zeigen von irgendwas und nicht so sehr, wenn ich in meinem stillen Kämmerchen was nur mache. Es gibt aber auch andere Ideen. Also die, glaube ich, bei uns am meisten gerade interessiert ist, ob man eben Performance, würde man sagen, also ob man besser arbeiten kann mit einem Ding, das schön ist. Also
könnten wahrscheinlich noch sehr viel länger darüber reden. Bei uns läuft die Uhr und dann würde unsere Sendung gleich platzen. Wir bedanken uns. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Seminar in Darkstube.
Im Sinne von Schönheit?
Ja, von Ästhetik. Ja. Sie wohnen nicht zufälligerweise im Zimmer 104, da habe ich immer gewohnt.
Nein. 022, ich bin direkt neben dem Seminarraum.
Ja, okay. Ja. Schönen Tag noch.
Ja, Ihnen Dankeschön. Auch.
Tschüss.
Wolfgang, es gibt ja so ein paar merkwürdige Zeichen in unserem Alphabet, so Umlaute und so und SZ, das ist ja so ziemlich zurückgedrängt worden. Weißt du eigentlich,
wie das SZ herkommt? Mir wäre es lieber gewesen, wenn das SZ weggekommen wäre, ganz weggekommen wären, die Umlaute genauso weggekommen wären, dann wären wir einigermaßen auf angelsächsischen Standard zumindest.
Weißt du eigentlich, wo das SZ herkommt?
Ja, das scharfe S, das SZ.
Das ist in Sütterlin.
Ja.
Da hat man das scharfe S gehabt und daran und wurde das Z
dran gemacht.
Und das ist der Bauch quasi und das hat man dann zusammengeführt als einen Buchstabe und das ist dann später so angehört.
Und da sind wir, glaube ich, ziemlich einmalig auf der Welt, oder? Mit dem SZ.
Ich glaube ja.
Ja.
So, und jetzt SZ ist nur als Kleinbuchstabe da, aber jetzt hat Deutschland...
Geht doch nicht, das geht doch wirklich nicht, nur als Kleinbuchstabe.
Ja, am Anfang eines Wortes habe ich ein SZ noch nicht gefunden, aber jetzt hat Deutschland ja 100 Jahre lang gebraucht, diesen Normungsausschuss oder sowas, und mittlerweile ist es international anerkannt und in die DIN übernommen worden, in die Norm übernommen worden, dass es ein großes SZ gibt.
Ja, das ist doch super, Mensch.
Ein großes SZ ist super.
Ja, also sagen wir mal, du heißt Esser.
Ja.
Und wie schreibst du dich denn? Großes E, kleines SZ, kleines E, kleines R oder...
Ja, gut. Ja.
Also kannst du nicht großes E, großes SZ und SR, großes E
aber
und R schreiben.
Im Duden steht ganz klar drin, ein kleines SZ wird, wenn du in Großbuchstaben schreibst, zu SS. Und das bleibt auch so, das ändert auch nichts daran. Aber dennoch ist jetzt eine Kommission eingesetzt worden, die zur Findung eines großen SZ-Buchstabens zusammengetreten ist.
Ja, und zwar unter dem Hut von Institut, Deutsches Industrienormungsinstitut.
Ja. Das ist doch irre. Für einmal im Duden gibt's das nicht, brauchen wir auch nicht. Es gibt keinen Grund laut Duden, dass das eingesetzt wird. Und zum anderen, kein Wort fängt mit SZ an, dass es groß geschrieben werden müsste. So, und wenn man Großbuchstaben verwendet, so, und der Riesenknaller für mich, der ist doch eigentlich, jetzt gibt es Entwürfe dafür, wie das große SZ auszusehen hat.
Ja.
Und du wirst es nicht glauben, es sieht genauso aus wie das kleine SZ.
Ja, das, was willst du auch anderes daran machen?
Hauptsache, wir haben ein großes SZ, egal wie es aussieht.
So, und jetzt denke ich mir allerdings aus, ich habe hier eine Tastatur vor mir, da gibt es ein kleines SZ drauf. Das ist oben rechts. Da ist noch ein Fragezeichen drauf auf der Taste und da ist noch ein Backslash drauf. Wäre also oben rechts noch Platz für noch was anderes hinzumachen. Wäre allerdings die einzige Taste, wo vier Sachen sind. Die eine bedient man ja mit Alt-GR und Backslash. Und wie mache ich jetzt das große SZ? Mit was? Mit String, Alt, Entfernen oder String, String,
ja,
String?
Ja, du kannst doch ja mit irgendwelchen Sonderfunktionen, rufst einen Kollegen, der dir deine Hand leiht, damit du dann fünf Tasten auf einmal drücken kannst.
Genau.
Also es liegt auf 0x1e9c. Da wird es hingelegt in der Tabelle. Das kannst du also dann mit Alt-1E9C wahrscheinlich aufrufen.
Alt-1E9C sollte man sich schon merken, denn das ist wichtig. Das ist wichtig.
Es ist großartig, wofür in Deutschland Geld ausgegeben wird.
Ja, weißt und in Schulen hapert's.
Ja, viele Leute und, können sich das Heizöl nicht mehr leisten.
Und
oder?
In Kindergärten hapert's.
Mhm.
Ja, und aber wir haben dann ein großes SZ und sind dann wieder die einzigen auf der Welt, außer den Schweizern und den Österreichern, klar, die ein großes SZ haben.
Ja, mit den Umlauten, sei doch mal ganz ehrlich, wofür brauchen wir Umlaute? Das, was du schon gesagt hast. Weißt du, wo die Umlaute herkommen?
Die Umlaute, die kommen wahrscheinlich auch aus irgendwelchen alten Dingen.
Ja, also
Dingen
früher heraus. Hat man UE geschrieben.
Ja, genau.
In Sütterlin, in dieser alten Schrift, für diejenigen, die es nicht wissen, können ja im Internet mal suchen, da ist das kleine E, das ist, sieht aus wie zwei Einsen, wie die Ziffern 1 aneinander geschrieben.
Ja, ich kann das noch hier.
Ja, richtig, er hat es dahin gemalt. So, und dieses kleine E, da stand eben dann UE für Ü.
Ja.
Und das hat man dann später über die Buchstaben geschrieben. Da hat man U und das E oben drüber geschrieben, kleiner.
Genau, das hat man dann reduziert auf zwei Pünktchen.
Du kannst dich daran erinnern, früher hat man Striche darüber gemacht. Ja. Über das A-Umlaut und das O-Umlaut hat man Striche gemacht. Das war das kleine E aus Sütterlin. Und dann hat man das eben reduziert und sind eben Punkte daraus geworden. Ja. So, und es ist absolut lesbar, wenn man heute UE schreibt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber diesen Kram, den hat man nicht beseitigt. Man will also gar nicht international werden. Es gibt natürlich auch andere Länder und die Franzosen haben ihre Akzente. Und ich weiß aus Dänemark, die haben ein AE zusammengezogen. Ja. Als
die Spanier haben die Tilde.
Und so weiter. Mhm. Gut, aber es wäre doch mal vernünftig, diesen Kram langsam einzudampfen und die nationalen Eigenheiten, die kann ja jeder schreiben, wenn er lustig ist, aber dass man im Grunde genommen diese Sonderzeichen wegnimmt.
Was machst du mit den Chinesen?
Ach, du meinst da mit diesen Teehäuschen und sowas, die kann ich sowieso nicht lesen. Das ist mir egal, wie die schreiben. Die haben aber kein SZ.
Ja, die tut mir leid. Also deshalb möchte ich auch nicht kein Japaner sein.
Ich stelle mir das schwierig vor, aber man sagt wiederum...
Gibt es da nicht auch eine Schokolade, die so heißt?
Früher, SZ, ja.
Ja?
Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, aber früher gab es
SZ. Haben die Japaner garantiert auch nicht, weil sie kein SZ haben. Können sie auch keine Schokolade haben.
Ist das
logisch?
Sind ja arme Leute.
Ist das logisch?
Japaner haben keine... Ich frage einen Japaner. Ich kenne Japaner.
Ja?
Ich frage die und wehe, das stimmt nicht, was du sagst.
Die haben kein SZ.
Gut, alles
klar. Aber wir haben ein großes SZ und das... freut uns alle und deshalb machen wir Schluss
heute. Ich finde das großartig mit dem SZ.
Wir könnten noch mehr solche Glopse gebrauchen und wir hätten sie auf Auflage.
Ja, wir
in
haben
der nächsten Sendung.
Genügend Steuereinnahmen, wir können uns diesen Quatsch erlauben.
Genau.
Daumen nach oben, für das SZ nicht
in dem Zeitraum.
Aber für heute schönen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und immer EBÜB.
Ach, das sollte man wirklich mal ab und zu mal sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche sind wir wieder da. Und zicke-zacke, zicke-zacke, hoi, hoi, hoi.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.